bis Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts hieß der Bund für Geistesfreiheit auch noch Freireligiöse Gemeinde München. Davon wird dann die Assunta auch noch berichten und ich erzähle was über die Entstehungsgeschichte der freireligiösen bzw. dann später freigeistigen Bewegung. Begonnen hat alles mit dem Jahr 1844. Da schrieb der katholische Kaplan Johannes Ronge einen offenen Brief an den Bischof von Trier, mit dem er gegen die Ausstellung des sogenannten Heiligen Rock protestierte. Heiligen Rock ist ein Kleidungsstück, was Jesus angeblich getragen haben sollte. Aber dem Ronge ging es nicht nur um Aberglauben, sondern auch um Kritik an den herrschenden Zuständen. Zitat Ronge: Weil ich es von meinem religiösen Standpunkt aus als eine gottlose Anmaßung betrachte, wenn unsere Fürsten sich allein von Gottes Gnaden nennen, uns aber ihre Untertanen, da wir doch alle freie Gottessöhne und Brüder sein sollen. Aus dieser Auseinandersetzung um den Heiligen Rock gründeten sich in ganz Deutschland, und jetzt kommt's, die sogenannten deutsch-katholischen Gemeinden. Als Sakramente gab es nur Taufe und Abendmahl, die Priester wurden gewählt, Beichte, Reliquienverehrung, Fastenablass, Wallfahrten, all das wurde abgelehnt. Und damit hatte man sich mehr oder weniger von Rom losgesagt und es kam auch zu zahlreichen, zu Tausenden von Kirchenaustritten. Auch bei den Protestanten entstand eine solche Bewegung mit dem Namen Lichtfreunde, aber nicht ganz so stark wie die deutsch-katholischen Gemeinden. Freireligiös heißt aber in diesem Fall nicht unbedingt frei von Religion, sondern es heißt frei in der Religion. Mit der Märzrevolution 1848, in der in allen deutschen Einzelstaaten des damaligen Deutschen Bunds Grundrechte wie Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, aber auch Religionsfreiheit eingeführt und durchgesetzt wurden, nahm dann diese neue Bewegung richtig Fahrt auf. Nach Schätzung eines Historikers gab es 1848-49 rund 250 Gemeinden mit etwa 60.000 Mitgliedern. Auch in Nürnberg, München, Fürth, Erlangen haben sich solche Gemeinden gegründet. Der Frauenanteil betrug um die 40%. Da steht der Bund für Geistesfreiheit heute wesentlich schlechter da, das muss ich gleich mal sagen. Und Frauen waren in den Gemeinden stimm- und wahlberechtigt. Das war auch sehr, sehr fortschrittlich für die damalige Zeit. Zum Beispiel war das Wahlrecht zur Frankfurter Paulskirchenversammlung zwar ein allgemeines und gleiches Wahlrecht, aber es war ein Männerwahlrecht. Die deutsch-katholischen Gemeinden entwickelten ein sozialpolitisches Programm. Dazu gehörte die Forderung nach einem öffentlichen Schulwesen, Zeit für Erholung, nach armen Ärzten und armen Kassen. Man gründete einen Frauenverein, beziehungsweise die Frauen gründeten einen Frauenverein und man hatte enge Beziehungen zum Arbeiterbildungsverein in der Stadt München. Und schon damals sei es in München, so sagt es der bayerische Innenminister, es sei ein krasser Materialismus gelehrt worden. Es sei einer der Hauptgedanken, die Unsterblichkeit wegzudemonstrieren und dass nicht nur ein Abstreiten des Christentums, sondern jeder Religion bereits im Anzuge, wenn nicht eine vollendete Tatsache sei. Aber dass bei solchen Einrichtungen, also gemeint ist Stimmrecht und Wählbarkeit der Frauen in den Gemeinden, die Sitte nicht gefördert wird, ist wohl selbstklar, so der bayerische Innenminister Ringelmann. Nach dem Scheitern der Revolution 1849, Mitte, Ende 1849, war die Gemeinde politischer Verfolgung ausgesetzt. Der Pfarrer wurde verhaftet und des Landes verwiesen. 1851 wurde den Deutschkatholiken dann die Anerkennung als Religionsgemeinschaft entzogen und 1852 wurden alle Gemeinden, alle deutschkatholischen Gemeinden verboten in Bayern, weil man sie als Deckmantel für radikale politische Umtriebe verdächtigte. Erst am 28. Oktober 1870, und das ist jetzt unser eigentliches Geburtsdatum, kam es zur Neugründung des Bunds für Geistesfreiheit. Und leider liegen uns darüber überhaupt keine Informationen und Unterlagen vor. Es gibt einfach nichts, nur das Gründungsdatum ist belegt und das war es dann bis 1910 oder so. Für Bayern aber gilt insgesamt, dass viele aus den Gewerkschaften und der Sozialdemokratie in den Industriestädten Nordbayerns, also Fürth, Erlangen, Nürnberg, Schweinfurt, Mitglied auch in den deutsch-katholischen Gemeinden wurden. Jetzt machen wir einen ganz großen Sprung und zwar zur Geschichte im Nationalsozialismus, die wahrscheinlich vermutlich wenig ruhmreich war, während zwischen 1933 und 1945 alle anderen Gemeinden in Bayern von den Nazis aufgelöst oder verboten wurden, konnte als einzige die Gemeinde in München weiter bestehen. 1934 zählte die Organisation in München 1600 Mitglieder und war Mitglied in der Freien Religionsgemeinschaft Deutschlands, die vor allem in Südwestdeutschland aktiv war. Dort passte man sich an oder, schlimmer noch, man übernahm die völkischen und rassistischen Argumentationsmuster der Nazis. Zum Beispiel, oder ein Negativbeispiel, ist der Max Germann. Der war von 1920 bis 1934 Pfarrer in der freireligiösen Gemeinde in München. Er sah die Freireligiösen in treuer Gefolgschaft des Führers und kritisierte die Anmaßung und zersetzende Wirkung von Juden. Freie Religion sei nichts anderes als nordisch bedingter Glaube in seiner Ursprünglichkeit und Frische, so Germann. Und der Pfarrer der Freien Religiösen Gemeinschaft Deutschlands, Georg Pick aus Mainz, bezeichnete den Führer als Träger der letzten Entscheidung des Volkswillens, weil der Führer den aus der göttlichen Tiefe drängenden Willen der Nation verkörpere, sei er heilig. Für die Freireligiösen sei deshalb das Erheben der Rechten und der Heilruf auf den Führer gleichbedeutend mit einem Gebet. So. Das ist nicht schön, klingt nicht sehr schön, und wir haben da jetzt erst mal angefangen, da so wirklich auch mal nachzurecherchieren, und das wird uns auch, glaube ich, die nächsten Monate so ein bisschen in Anspruch nehmen, dass wir dann noch ein bisschen tiefer graben und uns ein besseres Bild machen. Wiederbelebt wurde die Organisation 1947 und zum 100-jährigen Bestehen der Freireligiösen Gemeinde München im Jahr 1970 gab es im Münchner Gewerkschaftshaus, das ist ja nur 20 Meter weiter, in der Schwanthaler Straße 64, eine Feier mit Vorträgen wie die Religion der Freireligiösen oder warum kirchenfreie Organisation. Vorgetragen von der damaligen Vorsitzenden Emilie Schurig. Und Assunta hat Frau Schurig auch noch persönlich kennengelernt und die wird jetzt darüber erzählen.
Schon mal Dankeschön dem Dietmar. Wir machen nachher im Anschluss eine Runde. Also nach 70, ich habe die Emilie Schurig als damals säkulare Feministin kennengelernt. Das war Mitte der 80er Jahre. Und was uns heute noch, das ist erstaunlich, was uns heute noch mit ihr verbindet. Sie war damals eine der wenigen aktiven, ja, freireligiösen Frauen. Sie war die langjährige Vorsitzende der freireligiösen Gemeinde in München und sie hat der damaligen freireligiösen Gemeinde im heutigen BFG München eine Wohnung vererbt, die wir lange als Geschäftsstelle genutzt haben und inzwischen im Wohnungsmarkt wieder zur Verfügung stellen. Die Erinnerung von mir, ich gehöre auch zu den säkularen Urgesteinen, fängt an mit Ende der 80er, Anfang 90er Jahre. Bis dahin war der BFG mit Sicherheit umgewandelt irgendwann, Anfang der 90er Jahre, in BFG München, eher eine Geselligkeitseinrichtung. Also man hat sich getroffen unter Säkularen, um gemeinsam zusammen zu sein, zu diskutieren, aber auch Jahresendfeiern und solche Sachen zu machen. Und dann begann die Zeit, ja, der Hinwendung oder des Umwandels in eine, wenn Sie so wollen, kleine Bürgerrechtsorganisation. Die erste Teilnahme außerhalb Münchens und Mitorganisation, das war der erste Atheistenkongress in Fulda in Kooperation, also mit maßgeblich beteiligter IBKA, Internationaler Bund für konfessionslose Atheisten. Den hat es auch nur einmal gegeben, also der erste, und es war dann auch der einzigste. Da haben wir schon mitgewirkt. Im Lauf der 90er Jahre kamen zwei maßgebliche Urteile: 95 das erste Kruzifixurteil, 98 das zweite. Damals haben wir in München den ersten gottlosen Stammtisch gegründet, was uns noch Morddrohungen auf einem Anruf Bernwarder eingebracht hat. Ab 2001 ging es los mit der Einrichtung einer Freigeister-Filmnacht. An Karfreitag haben wir einen Film gezeigt und zum Schokoladebuffet aufgerufen. Das dürfen Christen an diesem Tag nicht machen. Und 2006, das war so eine, da waren wir dann schon wirklich mehr unterwegs öffentlich, da kam Wir sind Papst, Benedikt nach München und nach Bayern, und da war der BFG München mit seinen Kooperationspartnern die einzige Organisation, die sowas wie versucht hat, eine Gegenöffentlichkeit herzustellen, und das dürften auch unsere ersten nachdrücklichen Presseerwähnungen gewesen sein. 2006 hat ein sehr streitbarer ehemaliger Lehrer, Wirt und Hotelbesitzer und Schwulenaktivist auf dem Christopher Street Day in der Parade einen Wagen fahren wollen, indem er den Papst etwas unschicklich mit Kondom über dem lackierten Finger zeigt. Der wurde von einem Pius-Bruder gestoppt, durfte nicht fahren. Das hat einen langen Prozess gegeben. Den hat er letztendlich gewonnen und hat ihn auch zum BFG München gebracht. Und 2007 kam aus der Freigeister-Filmnacht dann das, was unser größter Etappensieg ist, wahrscheinlich bislang. Wir wollten eine Heidenspaß statt Höllenqual-Party an Karfreitag feiern. Mit Live-Musik und allem Möglichen, wohl wissen, dass das verboten ist, wollten aber von Anfang an haben, dass wir damit so viel Aufmerksamkeit erregen, dass es irgendjemand doch fertig bringt, uns das wirklich zu verbieten. Und wir danken bis heute Herrn Wilfried Römel vom damals erzbischöflichen Ordinariat München, der eilfertig zum Kreisverwaltungsreferat gerannt ist und dafür Sorge getragen hat, dass das nicht stattfindet. Und somit war der Weg frei für eine Klage durch alle bayerischen Instanzen. Da haben wir überall verloren, in Leipzig haben wir auch verloren. Das Bundesverfassungsgericht hat im Oktober 2016 gemeint, nee, so schaut es nicht aus. Säkulare Menschen dürfen an einem solchen Tag sehr wohl feiern. Das ist unser bisher juristisch größter Sieg. Wir haben viele andere Sachen auch gemacht. Seit 2008 einen Kunstpreis ausgelobt. Da sitzt der Wolf Steinberger damals. Alle zwei Jahre, wenn wir es schaffen, manchmal auch alle drei. Wir loben einen Preis aus, dass man sich künstlerisch mit ewig währenden Wahrheiten beschäftigen möge. Der kommt jetzt im nächsten Jahr wieder. Sie erinnern sich an die Attentate, gerade jetzt erst in Frankreich. Mohammed-Karikaturen und dergleichen, das kann Ihnen buchstäblich, kann Sie den Kopf kosten. Und genau deswegen macht man sowas. Und seit der Zeit, seit 2015, 7. Januar, haben wir auch jedes Jahr einen Gedenktag. Wir Säkulare gedenken an diesen Anschlag auf die Meinungs-, Religions- und Kunstfreiheit jedes Jahr und Corona hin, Corona her, auch im kommenden Jahr wieder. Aktuell, das Bedeutendste, was wir wahrscheinlich aktuell machen, ist tatsächlich, wir stehen wieder vor Gericht. Seit 2018 im Oktober gegen die bayerische Staatsregierung. Es geht um den Kreuzerlass von Herrn Söder und seinem Kabinett. Man hat jetzt schon ein paar Hürden genommen. Die erste Verhandlung musste gleich Corona-bedingt verschoben werden. Inzwischen hat man schriftliche Urteilsfindung, haben wir zugestimmt. Grob verkürzt kann man sagen, wenn es interessiert, der gibt mir nachher seine Mailadresse, dann schicke ich ein bisschen was dazu, wer das noch nicht hat. Diese Klage ist in zwei Teile getrennt worden. Das eine ist der Antrag auf Rücknahme des Söderschen Beschlusses. Und das ist juristisch irgendwie angeblich ganz fürchterlich kompliziert. Das ging so einfach nicht. Der zweite Teil ist das Abnehmen der Kreuze in sämtlichen bayerischen Behörden. Man gesteht uns da das so pauschal nicht zu, dass das möglich sein muss. Und jetzt haben wir eine erste Niederlage vom Verwaltungsgericht München bekommen. Klage wird zurückgewiesen. Wir haben einen Antrag auf Berufung gestellt. Und der zweite Teil, der vom Verwaltungsgerichtshof liegt, da wissen wir noch nicht, was da passiert. Aber noch immer sind wir nicht zuversichtlich. Und das andere ist der vielleicht, zumindest mal in meinen Augen, viel schwerwiegendere Prozess. 2017, 2018 gab es die sogenannte Novellierung des Polizeiaufgabengesetzes. Ein Polizeiaufgabengesetz gibt es in Bayern seit 1954, aber in der Form sucht man das seinesgleichen, eine Verschärfung der persönlichen Freiheiten in einem, also aus meiner Sicht, nie gekannten Maß. Ich erinnere in diesem Zusammenhang nur an das Stichwort drohende Gefahr. Damit verbunden sind Eingriffe in ihre Persönlichkeitsrechte, Telekommunikationsrechte, alle Arten der Bürgerrechte, die so noch nie da waren. Wir sind mit dieser Klage sicherlich nicht so bekannt wie die SPD oder die Grünen, weil wir halt auch eine kleinere Organisation sind. Wir klagen zusammen mit dem BFG Bayern. Und in dieser Geschichte haben wir zwei juristische Anläufe genommen. Einmal den Antrag auf eine einstweilige Verfügung, nicht stattgegeben. Und einmal natürlich die Popularklage als solche. Aber das Verfahren ist aktuell noch sehr ruhig. Der Schriftsatz, da hinten liegt der Ordner, das ist ungefähr so, trotz allem. Wer dazu konkret was wissen möchte, auch dem kann ich die Schriftsätze der beiden Parteien einfach zukommen lassen. Das ist, würde hier den Rahmen sprengen. Gesellig sind wir auch, trotz allem. Hinten steht Dr. Michael Geier. Wir haben einen gottlosen Stammtisch alle vier Wochen. Und ab und an haben wir sonstige. Michael hat bis auf dieses Jahr jedes Jahr Corso Leopold, den Platz der Humanisten, bespielt. Wir waren Teil der Buskampagne. Aber alles aufzählen kann ich in der Kürze der Zeit nicht, sonst kriege ich geschimpft. Und wir müssen ja hier um eine bestimmte Uhrzeit raus. Das ist der Pandemie geschuldet. Vielen Dank.